Legacy, dein Vermächtnis. Wir haben letzte Woche damit gestartet und haben wir zwei Sonntage, wo wir ein bisschen drüber nachdenken, was hinterlassen wir eigentlich in unserem Leben? Was hinterlassen wir, wenn unser Leben im Irdischen hier vielleicht zu Ende gegangen ist? Das ist eine Frage, die kann man sich immer mal wieder stellen, um bewusst zu leben, um irgendwie die Prioritäten richtig zu setzen, vielleicht auch zu wissen, wieso mache ich das eigentlich, was ich die ganze Zeit mache? Das ist gut, das hilft, das Mindset mal wieder klar zu kriegen. Und ich habe letzte Woche mit manchen gesprochen nach dem Gottesdienst, die mir sagten, es war viel Holz, das muss ich mir erst nochmal anhören zu Hause, das muss ich mir nochmal richtig nochmal kauen, nochmal richtig verarbeiten, nochmal sacken lassen. Eine herzliche Einladung dazu, ja, die Predigten sind ja online auf unserem YouTube-Kanal, da könnt ihr euch die von der Regie schön zusammengeschnitten, dass man nicht den ganzen Gottesdienst gucken musste oder nur die Predigt, klasse, da könnt ihr euch das nochmal angucken und es auch nochmal verarbeiten. Und heute setzen wir quasi da an, wo wir letzte Woche ein bisschen aufgehört haben und schauen noch mal ein bisschen rein in die Legacy, das Vermächtnis, aber eben nicht nur unser irdisches Vermächtnis, sondern vielleicht auch die Frage nach dem geistlichen Vermächtnis. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Mann, der gerade in den Nachrichten war, weil er, ich weiß gar nicht, ob es sein Todestag war oder war es sein Geburtstag, ich habe es vergessen, ist auch nicht so entscheidend, Oskar Schindler. Wer weiß, wer Oskar Schindler ist? Gehen viele Hände hoch. Schindlers Liste gesehen, genau, da weiß man das auch ein bisschen. Ein Fabrikant, der eigentlich aus dem Sudetenland da hinten irgendwo kam und dann in Polen eine Rüstungsfabrik betrieb in der Nazizeit. Und währenddessen jüdische Zwangsarbeiter in seiner Fabrik hatte und irgendwann auf die Idee kam, mit seiner Frau gemeinsam diese vor dem KZ zu retten und vor dem sicheren Tod zu retten in seiner Firma und hat dafür sich krumm gelegt, hat dafür Risiken auf sich genommen. Also es war sehr gefährlich für ihn, das zu machen. Und man geht davon aus, dass er etwa 1200 jüdische Männer und Frauen vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Und er sagte irgendwann, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die Welt, rettet die ganze Welt. Natürlich ein überspitztes Zitat, aber es bringt ein bisschen was auf den Punkt. Wir wollen gerne immer die Welt retten, wir wollen gerne immer das Große machen. Und der Herr Schindler hat was Großes geleistet mit seiner Frau gemeinsam. Zumindest bleibt es so im Rückblick da. Und er wird auch in Jerusalem, in der Gedenkstätte, wird er auch entsprechend geehrt und benannt. Aber es geht nicht immer um das große Ergebnis, sondern es fängt irgendwie immer im Kleinen an. Es fängt bei den kleinen Schritten an und es wird bei diesem Zitat etwas deutlich, worum es mir auch geht heute in dieser Predigt, nämlich, dass wir nicht nur um irgendwelche materiellen Dinge oder um irgendwelche Sachen, die von uns bleiben, reden, sondern es geht um das Miteinander. Das Wertvollste, was wir haben, ist das Miteinander. Und wenn ich in die Bibel reingucke und in die Bibel lese, dann stelle ich eins fest, dass wir vor allen Dingen dazu gerufen sind, das Miteinander zu gestalten. Also Ökologie gehört auch dazu, ja, in einer gewissen Weise. Wir haben auch diesen Schöpfungsauftrag, ne, die Erde zu bebauen und zu bewahren, das ist schon da. Und trotzdem wird in der Bibel eins deutlich, die Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander umgehen, wie wir uns umeinander kümmern, dass wie wir uns begegnen, eigentlich die Priorität unseres Auftrags ist, den wir als Menschen, als Christen in dieser Welt haben. Und das wird in diesem Zitat von Herrn Schindler auch deutlich, Leben retten. Es gibt manche, die machen das von Berufswegen, weil sie irgendwie im Rettungsdienst unterwegs sind unter uns. Es gibt manche, die machen das ehrenamtlich, weil sie bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und da wird es irgendwie deutlich. Da ist das, ja, da sind Menschen jetzt in Not, da sind Menschen in Gefahr und dann setzt man sich dafür ein. Das ist großartig. Vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Aber ich glaube, Leben ist noch mehr als nur dieses, da ist jetzt gerade eine Notsituation und ich muss irgendwie helfen. Leben retten, sich um Leben kümmern, Leben bewahren, Leben schützen. Es ist eine ganz große Palette. Und wir sind eingeladen, Teil daran zu haben. Bei Einzelnen. Wir können nicht die ganze Welt retten. Das wird nicht passieren. Das schafft keiner von uns. Das ist auch nicht unser Auftrag. Das hat Jesus gemacht. Aber wir dürfen teilhaben an dem, was Jesus im Großen gemacht hat. Und das Leben von Einzelnen prägen. In Leben von Einzelnen hineinsprechen. Ihnen helfen, das Rettungsboot zu erreichen. Wir kommen nochmal zurück auf Oskar Schindler, wir machen erstmal weiter. Ich habe die Predigt für heute überschrieben mit ein Vermächtnis, das Frucht bringt. Säen für die Ewigkeit, weil darum geht's. Wir können viel sehen, wir können ein Vermächtnis hinterlassen, wir können viel austeilen, was irgendwie vergänglich ist, was kurzzeitig mal da ist und dann wieder aufhört. Aber es geht eigentlich doch darum, etwas mit Ewigkeitswert zu säen. Etwas, das Frucht bringt über unser Leben hinaus, das anhaltend Frucht bringt. Und diese Überschrift geht um einen Bibeltext, den wir uns gleich angucken. Mir ist dabei wichtig geworden, als ich das hingeschrieben habe, säen für die Ewigkeit. Können wir nicht. Also, ich als Mensch, ich als Conny, kann nicht für die Ewigkeit säen. Das übersteigt mein menschlich-irdisches Potenzial. Habe ich nicht. Ich hier im Irdischen bin nicht auf Ewigkeit angelegt oder mein Potenzial, was in mir drin liegt, bleibt nicht für ewig, sondern das, was für ewig bleibt, ist das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat. Er ist der, Jesus Christus ist der, der die Ewigkeit aufgemacht hat. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Er ist derjenige, der die Tür zur Ewigkeit aufgestoßen hat. Er ist der, der uns das Erbe gibt eigentlich. Also wenn wir über geistliches Vermächtnis reden, dann müssen wir bei ihm anfangen. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Genauso sieht es aus. Geistliches Vermächtnis ohne Christus geht nicht. Ohne ihn können wir nichts tun. Paulus schreibt im Römerbrief, ihr seid Erben, ihr seid eingesetzt, ihr habt Anteil an dem Vermächtnis, was von Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Und deshalb dürft ihr euch Kinder Gottes nennen, weil ihr diese Kinder seid, darum habt ihr das, das gehört zusammen. Oder im Epheserbrief schreibt er, der Heilige Geist, das ist dieses Erbteil, was wir jetzt schon in uns haben. Das Erbe, was von Jesus Christus kommt. Und in ihm sind wir versiegelt. Also dieser Heilige Geist ist das, was jetzt schon unser geistliches Vermächtnis eigentlich ausmacht. Er ist das Potenzial in uns, was Ewigkeitswert hat. Das ist die Grundlage. Ohne Jesus geht's nicht. Und mich hat es eben sehr bewegt, dieses Lied zu singen oder auch Doros Geschichte zu hören. Und ich habe festgestellt, ja genau, Christus ist das Zentrum. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus Christus aussieht. Ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist kennst. Dora hat davon beschrieben. Und es geht weder um Gefühle noch um irgendwelche Formeln, sondern es geht darum, mein ganzes Leben in die Hand Gottes zu legen. Wir haben heute Morgen wieder hier gestanden als Mitarbeiter. Und ich finde das so bereichernd, da zu hören. Und Eva sagte, ihr ist wichtig geworden, Jesus ist es wert. Jesus ist es wert, er ist würdig, dass wir hier stehen, dass wir hier zusammen sind, dass wir hier Gottesdienst feiern. Da geht es erstmal gar nicht um mich, da geht es gar nicht um mein Gefühl, da geht es gar nicht um die Frage, was habe ich davon, bringt es mir irgendwas? Sondern es geht darum zu sagen, Jesus ist es wert, dass wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern und sogar noch viel mehr. Jesus ist es wert, er ist würdig, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Es ist so ein anderes Denken. Ne? Also ich merke, wir sind ganz anders geprägt. Das ist immer so die Frage, okay, Kosten-Nutzen-Rechnung. Was habe ich davon? Was kommt am Schluss dabei raus? Wie viel investiere ich? Das ist so, wie unsere Welt tickt. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Bibel uns sagt. Das ist eigentlich nicht das, was Gott uns sagt. Sondern das, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Das, was er uns anbietet. Wie er ist und wer er ist, reicht aus, dass wir ihm alles geben, was wir haben. Und das Wertvollste, was wir haben, ist unser Leben, ist das, was uns im Innersten ausmacht. Und deswegen, wenn wir jetzt hier über Vermächtnis reden, uns den Bibeltext angucken, wo Paulus vielleicht auch manche Sachen schreibt, so, mach das, mach das, mach das, dann geht es dabei nicht darum, dass wir dadurch irgendwie besser, heiliger werden oder dass dadurch unsere Frucht, unsere Same irgendwie mehr Potenzial bekommt. Sondern es geht darum, wie lebe ich aus dem heraus, was Gott mir anbietet. Wie lebe ich mit diesem Erbe, was wir in Jesus Christus haben? Und zwar nicht, damit ich schön fromm bin und alles richtig mache, sondern einfach, weil er es wert ist. Einfach, weil Jesus würdig ist, dass ich ihm alles gebe. Und dass ich es nicht nur für mich behalte, dieses Potenzial, sondern dass ich es einsetze. Ja, Jesus erzählt mehrere Gleichnisse, wo es darum geht, was man mit den Anvertrauten, von Gott Anvertrauten machen soll. Und der sein Anvertrautes im Acker vergräbt, damit ja nichts verloren geht, das ist eher der geschöpft wird. Ich dachte, da war so viel Potenzial drin. Warum hast du es nicht eingesetzt? Heißt, wenn wir über das Vermächtnis reden, über dein Vermächtnis, über das geistliche Vermächtnis, dann geht es darum, das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich rede jetzt gar nicht von bestimmten Gaben, sondern ich rede einfach nur mal von seinem Heiligen Geist. Von der Gnade, von der Liebe Gottes, von der Gemeinschaft, die da drin ist mit ihm. Wie du damit umgehst, wie du das einsetzt. Und jetzt gucken wir uns den Bibeltext an. Der steht im Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 8 bis 10. Es beginnt eigentlich, ich habe den ersten Satz blöderweise weggelassen, habe ich danach festgestellt. Ich sage euch den ersten Satz, der eigentlich oben drüber steht auch noch. Da heißt es, was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und dann geht es weiter. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Relativ kurzer Text. Was der Mensch sät, wird er ernten. Auch in diesem Text kommt wieder etwas raus, nämlich dass Vermächtnis Beziehung ist. Wir haben kein Vermächtnis ohne Beziehung. Also zumindest kein bleibendes. Begegnungen, Beziehung, Leben, das ist das, wo etwas transportiert wird, was bleibt. Das ist das, wo eigentlich Veränderung entsteht. Und Beziehung, da geht es immer um Beziehung zu Gott und es geht aber auch immer um die Beziehung zu Menschen. Also um dieses Miteinander, was ich eben schon erwähnt habe. Jetzt lasst uns mal reingucken, welche Punkte ich da mal rausgeholt habe aus diesem Text. Der erste Gedanke, der erste Punkt, was du säst, das bleibt. Also säe geistlich. Das ist das, was Paulus sagt. Jeder sät etwas, bewusst oder unbewusst. Jedes Wort, jeder Gedanke, jede Tat kann ein Saatkorn sein, was du hinterlässt. Boah, Mist. Ich weiß nicht, wenn ihr oben diese sechs Schälchen seht, das sollen eigentlich Samenkörner sein. Als wir das groß gesehen haben, wir waren vorhin der Überzeugung, ganz unten rechts, das sind doch Haferflocken. Kann man Haferflocken sehen? Und dann meinte Doro, naja, kann man schon, aber es kommt dann nichts dabei raus. Ja, genau. So ist es manchmal auch. Manchmal sehen wir auch echt Dinge, wo nichts bei rauskommt. Schon gar nichts Gutes. Manchmal vielleicht auch einfach nur Unkraut. Es passiert im Leben die ganze Zeit, weil das Wort über die Lippen kommt und wir im Nachhinein merken, hättest du doch einfach mal den Mund gehalten. Weil wir nicht so reagieren, wie wir reagieren wollen. Ja, wir stecken als Familie gerade noch mitten im Umzug oder in der Schlussphase unseres Umzugs und gerade abends, wenn du müde bist, den ganzen Tag Kisten geschleppt hast und dann mit deiner Frau versuchst, eine Konversation zu führen, habe ich mir auch gedacht, die letzten Tage hätte ich doch besser einfach den Mund gehalten. Kommt nichts Gutes mehr dabei raus. Wir waren beide drüber, wir sind beide müde. Das bringt hier gerade gar nichts. Wir haben überhaupt nicht mehr den Blick für den anderen in dem Augenblick. Und in diesen Situationen sind wir in unserem Alltag immer wieder, ständig. Und es ist gut, einfach sich bewusst zu machen, nicht, ich darf nicht mehr in diese Situation kommen. Wenn du versuchst, dir diese Latte hinzulegen, dann wirst du scheitern, permanent scheitern. Und es wird Frust werden die ganze Zeit. Aber dir bewusst zu werden, bevor ich jetzt reagiere, denke dran, jedes Wort, jede Reaktion, die ich habe, ist ein Samenkorn, die was auslösen kann, wo was daraus entsteht. Also überlege ich lieber zweimal, ob ich jetzt was sage oder ob ich sage, ich verstehe dein Anliegen, aber ich kann gerade nicht drüber reden. Können wir es morgen klären, wenn wir ausgeschlafen sind? Gelingt mir nicht immer, ja? Aber vielleicht ein guter Ansatz. Für Paulus gibt es zwei Arten zu säen in seinem Text. Die erste Saat, das nennt er die fleischliche Saat. Man könnte auch sagen die irdische Saat. Also das, was so einfach so im Normalen in uns Menschen drin steckt. Und das ist Eigennutz. Das ist für ihn Egoismus, das sind irgendwie kurzfristige Ziele, wo wir das Gefühl haben, da holen wir jetzt mal schnell was raus. Und Paulus ist relativ deutlich in seiner Bewertung dessen, was da rauskommt. Er schreibt, das führt ins Verderben. Also da kommt nichts dabei raus. Ja, das bringt nichts. Da entsteht nichts Gutes. Und die zweite Art, die er nennt, das ist die geistliche Saat. Das Leben aus dem Heiligen Geist, aus dem Glauben heraus. In Liebe und Hingabe. Und er sagt, und darin liegt das ewige Leben. Es ist aber auch so arg plakativ, was Paulus da schreibt, oder? Wie können wir das denn runterbrechen? Was heißt denn? Was ist denn geistliche Saat? Wo kommt das her? Dora hat es, finde ich, schön aufgefasst mit ihrem Beispiel vorhin, zu sagen, es fängt mit meiner Haltung an. Es ist auch nicht so, als hätte ich hier zwei Jackentaschen und hier ist das Fleischliche und hier ist das Geistliche und jetzt muss ich mir überlegen, was ich sähe. So funktioniert es nicht. Ich muss mir selber erstmal bewusst darüber sein, dass ich, wie ich es eben ernannt habe, ein Kind Gottes bin. Dass der Heilige Geist in mir ist, dass Gott ganz nah ist, dass das das Wichtigste ist. Dass bei ihm sein und in seiner Nähe sein wichtiger ist als all die Dinge, die ich erledigen und machen könnte, die scheinbar um mich herum so wichtig sind. Ja, jetzt in der entspannungs- und fernöstlichen Religion würde man sagen, du musst deine Mitte finden. Ich finde meine Mitte, wenn ich mich dessen bewusst werde, dass Gott da ist, dass er mir ganz nah ist. Bevor ich jetzt hier auf die Bühne gehe, verschwinde ich oft hinter der Leinwand nochmal. Was ich dann mache, ist, ich knie mich hin. Ich mache meine Hände auf und sage, Heiliger Geist, ich habe nichts. Ich habe mich vorbereitet, ja. Aber darum geht es nicht. Aber du hast alles. Und dann bitte ich Gott darum, euch zu segnen. Ich habe irgendwann aufgehört, darum zu beten, dass er mich segnet, wenn ich hier vorne stehe und irgendwas erzähle, weil darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass er euch segnet. Dass da was fließt, dass da irgendwas durchgeht, durch mich hindurchgeht, was nicht von mir auskommt. Das ist nicht wie eine Marionette. Ich gehöre da schon mit dazu. Wenn ich das nicht will, wenn ich das nicht zulasse, wenn ich mich nicht darauf einlasse, dann passiert das nicht. Und ich staune immer wieder über die Gnade Gottes, wie er das macht, wenn ich mit manchen von euch dann nach dem Gottesdienst ins Gespräch komme, an welchem Punkt ihr angesprochen wurdet, wo Gott irgendwas bei euch gepflanzt hat. Ich sage, das war nicht mein Potenzial. Das kommt von ihm. Geistlich sehen hat was mit meiner Haltung zu tun. Bin ich mir dessen bewusst, wer ich bin in Gottes Augen? Bin ich mir dessen bewusst, dass Gott durch dich andere segnen möchte? Dass er sich dafür entschieden hat, das Gute, was von ihm ausgeht, durch unsere Hände auszuteilen? Ja, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte in der Bibel, die Speisung der 5000. Wo alle Hunger hatten und Jesus dann wundersamerweise das Essen vermehrt. Und er hat nicht gesagt, so, Glücks, und jetzt haben alle einen Korb mit Essen auf dem Schoß und werden satt. Oder ihr seid alle satt und alle haben das Gefühl, satt zu sein. Nein, er hat die Jünger austeilen lassen in diesen Körben und die mussten rumgehen und die mussten austeilen und die mussten es jedem Einzelnen in die Hand drücken. Und darin haben sie gemerkt, Mensch, da passiert was durch meine Hände hindurch. Das ist geistliches Vermächtnis. Wir dürfen austeilen, was Gott in uns hineingelegt hat. Sähe geistlich. Sähe aus diesem Glauben, sähe aus diesem Vertrauen herauf. Was sähst du in die Herzen der Menschen? Das ist vielleicht eine Frage, die du mitnehmen kannst. Was sähst du, wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst? Was sähst du heute Abend in deiner Familie? Oder beim Mittagessen schon? Was sähst du in den Gesprächen, in den Begegnungen, die Woche anstehen. Wir haben in der Corona-Zeit angefangen, Stadtteilarbeit zu machen. Und weil unsere Kinder in Kirchgönz, wo wir jetzt auch gerade hingezogen sind, im Kindergarten waren, zufälligerweise, weil es da Blitze gab und hier nicht, haben wir über die Jahre, die wir da sind, Freundschaften gefunden. Und Menschen kennengelernt. Und in der Corona-Zeit haben wir angefangen, Gottesdienste im Stadtteil zu feiern. Und da war klar, weil wir da Leute kennen, wir gehen mitten nach Kirchgönz und feiern da auf dem Sportplatz unsere Outdoor-Gottesdienste. Und so hat das angefangen. Und da hat sich eine kleine Gruppe gegründet, die regelmäßig für die Stadtteile betet. Bis heute. Veränderte Besetzungen teilweise, aber wir beten regelmäßig für diese Stadtteile. Und bei mir hat dann angefangen, irgendwas zu rattern, vor 5 Jahren. Hat angefangen, dass Gott mir immer wieder diesen Stadtteil und diese Menschen aufs Herz gelegt hat. Und seitdem habe ich eine Gebetsliste mit Menschen aus diesen Stadtteilen, die da draufstehen, für die ich regelmäßig bete, für die ich anfange, ganz regelmäßig zu beten. Und ich sage euch ganz ehrlich, es war nicht immer einfach. Irgendwann hat Gott mir ein Bild gezeigt im Gebet in diesem Kreis heraus, wo sagt, sammelt euch, versammelt euch. Und dann wusste ich nicht so genau, wo sollen wir uns denn versammeln? Wie denn? Wen meinst du denn? Und dann war klar, erstmal die, die in diesen Stadtteilen wohnen, die schon Christen sind, die schon mit dabei sind. Und dann wusste ich nicht, wo. Und habe gefragt, ja, aber wie soll das aussehen? Und dann bin ich losgefahren, weil ich eben bei der Kirche in Kirchgöns auf den, gibt es ja meistens solche Schaukästen, wo dann irgendwie Termine hängen. Ich wollte wissen, wann Gottesdienste sind. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Und komme da hin und finde keinen Schaukasten. Habe ihn nicht gefunden. Aber ich drehe mich rum und sehe ein Schild neben der Kirche hängen. Ein grünes Schild mit so weißen Männchen drauf. Und unten drunter steht Sammelplatz. Und das war wirklich eine halbe Stunde, nachdem ich dafür gebetet habe, wo sollen wir uns sammeln und wer soll sich sammeln. Das war so schön. Und ich bin so ins Staunen gekommen und gesagt, okay, hier in dieser Kirche fangen wir an, uns zu versammeln. Und dann haben wir angefangen, in Kirchgöns Hoffnungsabende zu machen. Viermal im Jahr findet da ein Hoffnungsabend statt. Und die ersten Male im ersten Jahr waren Leute hier von uns oder aus den Stadtteilen, die eben Christen sind, die waren da. Und wir haben regelmäßig dafür gebetet, dass auch andere kommen, irgendwie mit dabei sind. Und am Anfang war es echt frustrierend, weil unsere Freunde, die haben dann gesagt, ja, ich würde ja gern kommen. Aber es kam immer was dazwischen. Irgendwas ist immer passiert. Und dann stehst du da und denkst so, nee, ich motiviere mich jetzt trotzdem und wir machen das jetzt freudig. Wir singen hier unsere Lieder, wir sind mit dabei und wir beten weiter. Mittlerweile ist es so, wir machen das jetzt keine 2 Jahre. Beim letzten Hoffnungsabend waren mehr Leute in dieser Kirche, die nicht zu unserer Gemeinschaft vorher gehörten, die einfach aus dem Dorf sind, als welche von uns. Mittlerweile sind diejenigen, die anfangen, Werbung dafür zu machen, zu sagen, kommt doch zu diesem Hoffnungsabend und Instagram-Posts teilen, damit die Leute hinkommen. 5 Jahre Gebet, aber es entsteht was, es passiert was. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist alles super, es gibt keine Arbeit mehr. Es ist ein Weg, aber Gebet zahlt sich aus. Und das führt mich gleich zu dem zweiten Punkt. Ein Vermächtnis wächst mit Ausdauer. Paulus schreibt, bleibt treu, werdet nicht müde, bleibt dran. Geistliche Frucht wächst langsam. Sie entsteht nicht über Nacht. Sie reift. Das ist das, was geistliche Frucht ausmacht. Und Reifen braucht Zeit. Werdet nicht müde. Paulus schreibt an anderer Stelle, als er Timotheus schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und im Hebräerbrief lesen wir auch, dass der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, guck mal, die Wolke von Zeugen, von der wir umgeben sind, also die Menschen, die Jesus verkündigen, die Großes gemacht haben, die irgendwie ein Erbe hinterlassen haben. Also weil dem so ist, lasst uns laufen, lasst uns mit Ausdauer laufen, lasst uns dranbleiben. Paulus verwendet oft dieses Bild von dem Wettlauf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich laufe ganz gerne. Ich weiß aber auch, es gibt jede Menge Menschen, die echt ihr Problem haben mit Joggen gehen oder sowas. Ja, also ich habe so eine Fußballgruppe und wir können zurzeit nicht in der Halle spielen, wo wir eigentlich spielen. Und dann habe ich vorgeschlagen, wir könnten noch laufen gehen. Da bin ich fast mit Bananen beworfen worden. Ja, also so, geht gar nicht. Also Joggen, nee, überhaupt nicht. Und ich verstehe, woran es liegt. Ne? Das ist halt irgendwie eintöniger. Du bist halt irgendwie die ganze Zeit nur am Laufen und du musst dranbleiben und du musst aushalten. Letzte Nacht war der Ironman in Hawaii. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Profis, die da machen. Und tatsächlich so halb mit Butzbacher Beteiligung, ne, die amtierende Weltmeisterin im Triathlon, Laura Philipp, das ist die Frau und der Schützling sozusagen von Philipp Seib, der hier aus Butzbach kommt. Er ist quasi der Trainer und war da mit unterwegs. Das ist schön, die so ein bisschen zu verfolgen und ein bisschen was mitzubekommen. Das ist echt krass, was die machen. Wenn man sich das anschaut, wie diese Frau trainiert für diesen Ironman, für dieses Rennen und dann, weiß ich, 3,8 Kilometer schwimmt, 180 Kilometer Fahrrad fährt und dann noch 42,8 Kilometer Marathon läuft. Hintereinander, ohne Pause, einfach durch. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist ein Stück weit das, was Paulus hier meint. Nicht fang an und geh joggen, sondern er meint, das Wertvollste, was du in deinem Leben hast, ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und er und das Potenzial in dir, der Heilige Geist, ist es wert, dass du trainierst. Es ist wert, dass du nicht aufgibst, dass du läufst, dass du die Beine in die Hand nimmst und damit lebst. Und es wird, wie bei den Sportlern auch, Phasen geben, da reicht es nicht. Ja, Laura Philipp ist Dritte geworden. Super Leistung. Aber auch nur, weil die beiden Erstplatzierten, die mit Abstand vorne lagen heute Nacht und eigentlich wie die sicheren Sieger aussahen, kurz vorm Ziel zusammengebrochen sind. Also bei einem Getränkestand stehen geblieben, Kreislaufkollaps, hingesetzt, fertig. Ja, da warst du schon Stunden unterwegs und hast gekämpft. Und manchmal reicht es dann einfach nicht mehr. Und das ist okay. Gott will nicht, dass wir über unsere Kraft alles ausgehen. Gott will nicht, dass wir uns total verlieren. Aber er will, dass wir uns einsetzen. An dem Ergebnis können wir sowieso nichts ändern. Laufen. Laufe. Werde nicht müde. Auch dann weiter zu hoffen, auch dann vorbildlich zu sein, wenn keine Frucht sichtbar ist, wenn wir nicht wissen, was daraus entsteht, ob da was daraus entsteht. Auch dann, wenn keiner zuguckt, wenn es keiner mitbekommt. Gott sorgt für das Wachstum. Gott sorgt für die Ernte. Das hat Paulus in diesem Text auch geschrieben. Nicht wir. Ja, 1. Korinther 3 kann man das auch nachlesen. Da wird das deutlich beschrieben zu sagen. Ja. Der eine hat gesät, der andere hat gegossen. Wir haben den Acker bestellt, das ist unser Job. Aber Gott ist der, der den Samen aufgehen lässt. Gott ist der, der das Wachstum und die Frucht schenkt. Das ist nicht unsere Leistung oder unser Verdienst. Dritter Punkt. Vorbereitung schafft Gelegenheit. Tu Gutes, sagt Paulus. Bei jeder Gelegenheit, die sich euch auftut, hört nicht auf, Gutes zu tun. Jedermann, jedem. Besonders denen, die zu eurer geistlichen Familie gehören. Aber jedem. Gelegenheit. Ich komme nochmal zurück auf Oskar Schindler. Dieser Oskar Schindler, den jetzt fast jeder von euch kennt, der irgendwie in den Nachrichten war oder man ist aufgrund seines Erbes irgendwie Bekanntheitsgrad erlangt hat, auch Ehre erlangt hat, irgendwie spannende Geschichte. Wenn du dem sein Leben mal anguckst, was da sonst so war, ist das nicht die Person, wo man sagt, oh, das hat sich angebahnt, dass der so eine Rolle spielt. Überhaupt nicht. Ja, sein Vater war auch ein Industrieller, hatte auch eine Firma, aber der war mehr damit beschäftigt, Alkohol zu trinken und irgendwelche Affären zu haben. Das war keine so schöne Kindheit für ihn. Er war dann auf der Schule und ist dann aber von der Schule geflogen mit 16, weil er Unterschriften gefälscht hat. Und musste dann irgendwie anfangen und hat dann selber versucht, irgendwie sich auf die Beine zu stellen mit einem Gewerbe. Hat mäßig geklappt, wurde dann als Spion vom damaligen deutschen, was auch immer, eingesetzt, war dann im polnischen, rumänischen Bereich unterwegs und hat für die Deutschen spioniert, ist aber natürlich erwischt worden und wurde zum Tode verurteilt, saß in der Gefängniszelle und bevor das Urteil vollstreckt werden konnte, ist Hitler in Polen einmarschiert. Und dann ist das Urteil nicht mehr verstreckt worden. Und er hat sich dann natürlich auf die Seite der Deutschen geschlagen, für die er ja gearbeitet hat, und hat dann die Gunst der Stunde genutzt, dass in Polen ja jetzt Land war, wo irgendwie Industrie wieder erblühen konnte, im Sinne von mit der Wehrmacht irgendwelche Rüstungsindustrie aufzubauen und ist dann da Geschäftsmann geworden. Krass, oder? Und dann denkst du, was ist das für eine Geschichte? Entschuldigung, das ist doch keine. Aber dann kriegt er die Gelegenheit. Dann ist die Gelegenheit da, als er merkt mit seiner Frau gemeinsam, das, was hier passiert, ist nicht nur gut. Das, was mit diesen Juden passiert, ist schwierig. Und er darf die als Zwangsarbeiter bei sich haben und er merkt, ich möchte die Gelegenheit nutzen und ich möchte diesen Menschen helfen. Und dann macht er krumme Geschäfte. Er war sowieso auf dem Schwarzmarkt tätig die ganze Zeit und jetzt besticht er halt diverse Leute und fälscht Listen und macht irgendwie Sachen, so dass er den Nazis glaubhaft verdeutlichen kann, diese Juden hier, die dürfen nicht ins KZ abgeschoben werden, die dürfen nicht deportiert werden, sondern die brauche ich hier, damit meine Firma funktioniert und ihr die Materialien bekommt, die ich herstelle. Ohne die geht's nicht. Und das ist krass, was sich da aufbaut, wie das vonstatten geht. Aber er nutzt diese Gelegenheit. Nicht, weil er schon ewig der gute Mann gewesen wäre. Er nutzt die Gelegenheit. Wo ist dein Saatfeld? Wo ist deine Gelegenheit? Gutes zu tun, etwas zu säen. Das geistliche Vermächtnis, das klingt so abstrakt, aber das ist es eigentlich nicht. Geistliches Vermächtnis passiert im Hier und Jetzt, in den ganz praktischen, alltäglichen Dingen. In jeder Begegnung liegt die Möglichkeit, Segen zu hinterlassen. In jeder Begegnung, in jeder Situation liegt die Möglichkeit, Segen zu hinterlassen. Ich erinnere euch nochmal an die Jesus-Communities. Ich habe da vor den Ferien das letzte Mal drüber gesprochen, glaube ich. In unserer Gemeindeleitungsklausur im Frühjahr ist uns das wichtig geworden, dass wir uns wünschen, dass wir bewusster Jesus mit in unseren Alltag nehmen. Und wie Doro das erzählt hat, kann ich das für mich alleine machen. Aber manchmal liegt viel Segen drin, wenn ich es nicht alleine mache. Überleg dir, wo in deinem Alltag hast du die Möglichkeit, mit einem anderen Christen oder einer anderen Christin gemeinsam einen kurzen Ort, eine kurze Zeit zu finden, wo ihr gemeinsam Jesus in den Mittelpunkt stellt. In dem Alltag, wo ihr seid. Vielleicht ist das eure Firma, wo ihr arbeitet. Vielleicht ist das in der Schule. Vielleicht ist das beim Sport, im Fitnessstudio. Vielleicht ist das wo auch immer. Und dann plant euch, redet miteinander drüber, was hältst du davon? Wollen wir das machen? Ja, wir gehen ins Fitnessstudio zusammen und danach, wenn wir fertig sind, bevor wir in die Sauna springen, setzen wir uns dahin und nehmen uns 15 Minuten Zeit, um Jesus in die Mitte zu stellen. Und wir fangen an zu beten. Wir danken ihm vielleicht, wir loben ihn ein bisschen im Gebet und wir beten vielleicht für die anderen, die mit uns hier im Fitnessstudio sind, die gleich mit uns in die Sauna gehen oder so. Warum nicht? Nimm Jesus mit in deinen Alltag rein. Wir wünschen uns, dass viele von diesen Communities entstehen in unserer Mitte, weil wir davon überzeugt sind, dass da ein geistliches Vermächtnis stattfindet. Hier ist schön. Hier sind wir beieinander, ja. Und das darf auch so sein. Und ich glaube sogar, dass dieses Zusammenkommen im Gottesdienst wichtiger für uns wird, je mehr wir anfangen, in unserem Alltag geistlichen Samen zu pflanzen, desto wichtiger wird es für uns, hier zusammenzukommen in der Gemeinschaft, wo wir sagen würden, und jetzt muss ich meine Taschen wieder mit Samen füllen. Ich muss wieder Samen in meiner Tasche haben, damit ich wieder austeilen kann. Wenn wir jede Woche kommen mit gefüllten Taschen, dann ist die Tasche voll. Dann sitzen wir im Gottesdienst und denken, ja, ist schön, der Kaffee, naja, okay, war gut, aber der Rest und die Musik war so laut. Da fangen wir an, über sowas zu reden, weil wir gar keinen Bedarf mehr haben, weil die Tasche voll ist mit Samen. Aber eigentlich sind wir doch hier, damit wir wieder gefüllt werden, damit sich die Taschen füllen und wir wieder austeilen dürfen, mit vollen Händen. Ich fasse nochmal zusammen meine drei Punkte. Erster Punkt, sehr geistlich. Dein Vermächtnis beginnt mit deiner inneren Haltung. Überleg dir, wie du Menschen begegnen willst, welchen Samen du hinterlassen willst. Das zweite, bleib treu. Ein Vermächtnis wächst mit Ausdauer. Bleib dran, werd nicht müde, auch wenn erstmal kein Erfolg zu sehen ist. Und das dritte, tu Gutes. Dein Vermächtnis wird sichtbar in gelebter Liebe. Wenn du ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist. Und du hast nicht nur ein einziges Leben gerettet, sondern du hast uns alle gerettet. Oder bietest uns diese Rettung an, dass wir ewiges Leben haben können in Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, der uns schon jetzt mit hineinnimmt in dieses Reich, in dein Reich Gottes, in diese Herrlichkeit, in dieses Erbe, was ich gar nicht in Worte fassen kann. Herr, es übersteigt mein Verstand zu verstehen, dass du mit deinem Geist in mir lebst und dass du das Potenzial, was in dir steckt, dieses Potenzial, was größer ist als der Tod, was in die Ewigkeit hineinragt, in mich hineingelegt hast. Ich bete darum, dass ich das immer mehr begreifen darf und jeder von uns hier. Ja, du weißt auch, wo wir als Einzelne stehen. Du weißt doch, was wir brauchen, um uns dieses Potenzials bewusst zu werden oder richtig reinzukommen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns an der Hand nimmst und die richtigen Schritte führst, die für uns sind. Und dann möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns deutlich machst, was es für ein Privileg ist, austeilen zu dürfen aus diesem Potenzial heraus. Leg du uns die Menschen aufs Herz, die wir segnen dürfen. Schenk uns Ausdauer im Beten und dranbleiben an dir. Gib uns Mut, in unserem Alltag die richtigen Gelegenheiten, die richtigen Settings zu finden, wo wir Samen säen dürfen. Und dann lass uns mit vollen Händen austeilen und darauf warten, dass du Wachstum und Frucht schenkst. Jesus, du bist es wert, dass wir unser Leben für dich einsetzen. Du bist es wert, dass wir unser Leben in deine Hände legen, weil darin das volle Potenzial liegt, für das wir bestimmt sind. Amen.